Ja, also wir haben dringend entschieden, dass wir heute wieder Vorgeplänkel machen, nachdem wir letztes Mal mit Wolfgang ja kein Vorgeplänkel hatten. Außerdem kommt die Nummer aus der Konserve.
So ehrlich müssen wir sein.
Ja, wir haben es aufgezeichnet am Tag der Vorstellung, weil mal wieder Ende des Monats Terminprobleme waren. Schön. Und ich war extra für den Daniel noch beim Friseur. Was würdest du sagen? Hat es geholfen?
Also ja, da gibt es ja so diese ganzen Boomer-Witze, dass man dann immer sagt, ah, da musst du jetzt aber nochmal hin oder ah, den Prozess gewinnst du.
Naja, ich kann dir dazu nur sagen, äußern, dass mein Friseur Uwe, den wir ja im Podcast schon von letzter Woche als angesprochen haben, als identifiziert als mein Friseur, tatsächlich in dieser Woche zwei Personen in den Laden gekommen sind und gesagt, sag mal, bist du der Uwe, den der Heinz gemeint hat?
Das ist immer, was wir hier für eine Reichweite
haben. Ja, also ich würde sagen, wir können dann die Reichweite auf 52 Hörer erweitern, oder?
Ich muss, ja, das auf jeden Fall, wundert mich ja nicht. Das ist ja erwiesen, dass wir Einfluss in alle Ecken und Enden dieser wunderschönen, sagen wir mal, Region haben.
Also ich weiß. Und weißt du, wer richtig böse war? Melinda. Die arbeitet auch in dem Salon und ab und zu, wenn Uwe nicht da ist, versucht sie mir also eine gewisse Schönheit ins Gesicht zu zaubern. Das gelingt ihr natürlich besser als beim Uwe, aber ich weiß nicht, so, was würdest du sagen? Sag nochmal.
Es ist mir nicht aufgefallen, Mirko.
Naja, du trägst Kappe heute wieder.
Ja, ich muss Zoll dringend mal wieder hin. Vielleicht gehen wir zu Uwe.
Wenn jetzt also irgendjemand vermisst, dass wir über Spielerverpflichtungen reden, die vielleicht vor einer Woche oder so gekommen sind. Also, das sind ja nicht so viele. Der Däne aus der Verteidigung, der Schwede aus der Verteidigung, dann hast du die beiden anderen, kennst du da auch schon Namen eigentlich? Also vielleicht sind sie ja dann auch schon veröffentlicht.
Ich weiß von nichts.
Urlaub und es geht nichts.
Ich glaube allerdings nicht. Ich weiß, jetzt muss man noch einmal gucken. Wir nehmen jetzt quasi ja die Woche vor der Veröffentlichung nächste Woche
jetzt
auf.
Jetzt war richtig.
Ich glaube nicht, dass in der Zeit die Verteidigung komplettiert sein wird, öffentlich, sagen wir es mal so.
Okay.
Im Gegensatz, und das bringt uns dann vielleicht auch zur Thematik, heute zu unserem Sturm.
Denn der ist komplett. Und weil wir ja mehr nicht erzählen können, weil wir nicht wissen, was bis dahin passiert ist, wenn das hier läuft, fangen wir einfach an, oder?
Ja, bitte.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
An einem wunderschönen Mittwochnachmittag sitzen wir am Seilersee und können endlich das offiziell raushauen, was seit Wochen für euch, wenn ihr das jetzt hört, und für die anderen irgendwann heute Abend zur Wahrheit wird. Daniel Fischbuch ist ein Rooster. War das der Traum deiner schlaflosen Nächte oder war da doch ein anderer Plan noch für das Lebenshighlight vorgesehen? Ganz ehrlich, du kannst es gerne flapsig machen.
Ich bin schon in Roosters Bettwäsche geschlafen, auf jeden Fall.
Ja, nee, ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein jetzt.
Bei uns.
Genau.
Im Podcast.
Das ist eine Lüge. Also das mit uns beiden ist eine Lüge, das mit Iserlohn glaube ich dir sogar. Ja, aber das mit uns beiden, da bin ich nicht sicher.
Ja, noch sind wir nicht fertig. Ich meine auf jeden Fall in Iserlohn.
Okay. Und weil es auch gute Tradition ist, bevor wir dann tatsächlich mit dir, Daniel, ins Gespräch einsteigen, müssen wir natürlich noch über einen von zwei absolut genialen, den besten, die man sich vorstellen kann, Sponsoren reden. Und das ist in dieser Woche dieser hier.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Möchtest du anfangen? Oder damit soll ich anfangen?
Eine Frage stellen.
Ja, du bist doch exzellent vorbereitet, würde ich sagen, für den heutigen Tag. Hast ja lange genug Gedanken machen können. Die Fotos übrigens, schön auf der Tribüne gemacht.
Sollen
mir
ganz,
sehr gefallen.
Ich bin auch zufrieden.
Hat Niklas sich einfallen lassen oder du?
Doch. Ich bin da am Ende des Tages für verantwortlich, also darf ich mir auch die Lorbeeren einstecken, wenn's. Aber nein, kann man glaube ich nicht meckern. Wir hatten aber auch ein, muss man sagen, sehr umgängliches und fotogenes Fotomodell. Da waren wirklich nicht viele Shots nötig, um das Ergebnis da zu kreieren. Insofern erstmal da schon Hut ab, wenn die Performance auf dem Eis auch so ist, gibt's wenig zu meckern.
das war jetzt keine Frage.
Das stimmt, ist mir auch gerade aufgefallen. Deshalb, meine erste Frage ist tatsächlich immer,
wie spricht man deinen Namen aus?
Nein, das waren die anderen. Das ist, glaube ich, auch nicht das Problem bei Daniel Fischbuch, wenn das richtig ausgesprochen ist. Wenn man hier so in die ja dann doch ruhige Arena kommt, die man ja eigentlich nur im Ausnahmezustand kennt, vor allen Dingen, wenn man als Gegner und Spieler der Düsseldorfer AG auch schon hier war, was ist das für ein Gefühl, da runter zu gucken und sich zu denken, okay, bald brennt hier wieder der Baum. Und zwar mit mir und nicht gegen mich.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Wie du schon sagtest, oder ist auch bekanntlich hier immer, dass es immer voll ist und die Stimmung überragend ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die Fans jetzt im Rücken habe.
Was ist deine negativste Erinnerung als Gästespieler an den Seilersee?
Ich glaube, mit Düsseldorf damals, da hatten wir mal, glaube ich, 7-1, ich weiß gar nicht, 8-1, 7-1
verloren. Ja, da gab es so einen Abend, ja.
Und ja, dementsprechend war die Laune da und ja, die Stimmung hier auch wieder bombastisch. Deswegen, ja, daran kann ich mich noch erinnern.
Wir werden es dieses Jahr vermissen. Definitiv gegen Düsseldorf zu spielen, das muss man sagen. Wenn du das so aus den letzten Jahren betrachtest, Krefeld erst weg, Derby weg, auch viele Freundschaften weg, also natürlich auch viel Unmut, auch viele Freundschaften insbesondere.
Das sind mindestens meine Hassliebe gewesen, immer, genau. wenn nicht sogar noch mehr. Also das ist definitiv so, dass das fehlen wird, kann man dann, glaube ich, nie oft genug sagen.
Du bist ja tatsächlich mit der Familie in Düsseldorf daheim. Wenn du jetzt so durch Düsseldorf gehst und mit Hockeyleuten zusammenkommst, wie ist da gerade die Stimmung?
Ja, ist auf jeden Fall sehr bitter. Ich finde es auch bitter. Ich finde so eine Mannschaft, so eine Stadt oder Club mit so einer Tradition, auch mit Düsseldorf, möchte man natürlich in der DL sehen. Da sind auch sehr viele enttäuscht, beziehungsweise ja, ist bitter gelaufen, aber die freuen sich alle auch wiederum auf den Neuanfang in der zweiten Liga und hoffen natürlich, dass sie schnellstmöglich wieder oben mitspielen.
Diese Emotionen, die da dazugehören bei allen, also jetzt nicht bezogen auf Düsseldorf alleine, aber man fragt sich ja immer, bei vielen, ist Eishockey ein Business? Oder merkt man an diesen Momenten, dass Eishockey-Business auch so ein bisschen drüber hinausgeht, über dieses reine Geschäft? Ich weiß nicht, wie erlebst du diesen Eishockeysport ja auch im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, insbesondere natürlich auch Fußball und dem, ja, immer wieder aufkeimenden Faktor Money, Money, Money?
Ja, ich denke mal, dass das im Eishockey alles vielleicht etwas enger ist, familiärer. Dementsprechend, wie du schon sagtest, man hat da, als es feststand, viele traurige Gesichter gesehen, was verständlich ist. Und ja, das auf jeden Fall bitter, denke ich mal, auch jetzt allein auch für die Stadt.
Reden wir ehrlich gleich am Anfang. Das bedeutet, eigentlich hatte Daniel Fischbuch geplant, in Rot und Gelb aufzulaufen für die kommende Saison. Es war alles klar und alles fein. Was ist dann passiert für dich in dieser Zeit, bis du die Entscheidung getroffen hast, okay, statt Rot und Gelb wird Blau und Weiß draus?
Anfangs war es natürlich auch für mich bitter, dass es dann so gelaufen ist, wobei ich sagen muss, das habe ich ziemlich schnell weggeschüttelt und habe mich direkt nach neuen Herausforderungen umgesehen und da kam es ziemlich schnell auch zum Gespräch mit dem Franz und ja, ich freue mich auf jeden Fall, jetzt hier in Iserlohn gelandet zu sein.
Man muss sagen, ihr beiden kennt euch halt schon, ich weiß nicht, ob vorher, aber definitiv aus der Saison 12-13 Duisburg, da war er Cheftrainer der Füchse. Und du warst einer derjenigen, die da auf dem Eis gestanden haben. War das der erste Kontakt oder gab es dann noch eine Zeit davor?
Nee, da habe ich tatsächlich zum ersten Mal den Franz kennengelernt. Das waren meine ersten Schritte zum Profi-Dasein in Duisburg damals. Und ja, wir haben uns da schon gut verstanden. Franz hat da auch eine sehr gute Arbeit gemacht, womit ich das einfacher hatte, dann in das Business einzusteigen. Habe vieles gelernt und ja, bin da sehr dankbar gewesen.
Besser gescored hat in den Jahren aber, glaube ich, dein Bruder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja,
oder das, nicht?
Ja klar, mein Bruder ist 4 Jahre älter.
Aber irgendwann bist du richtig abgebogen, er nicht? Oder wie hat sich das denn entwickelt?
Ja, ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall die Chance damals in Düsseldorf bekommen gehabt. Muss man auch sagen, glücklicherweise sagen, nachdem die Metro damals ausgestiegen ist. mussten sie auf die jungen Spieler zurückgreifen. Das gab es damals bei meinem Bruder, als er die Lizenz hatte, mit den Metro-Zeiten nicht so sehr, wo die jungen Spieler da so gefördert wurden. Und ja, ich denke mal, dass es zur richtigen Zeit bei mir auf jeden Fall war.
Letztendlich ist Franz jetzt auch so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor gewesen, um den Gesprächsfaden aufzunehmen mit Sicherheit, aber auch dich dann tatsächlich davon zu überzeugen, dass Iserlohn ein Standort sein könnte, wo du eine große Karriere fortsetzen kannst?
Ja, definitiv. Die Ziele und das Ganze drumherum, was wir in den Gesprächen gesprochen haben, trifft auch ziemlich auf mich oder was ich auch haben möchte. Und ja, die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, hatten auch ein gutes Gespräch mit dem Herrn Brück.
Der, das muss man sagen, das hat er uns nämlich verraten, abseits unseres Gespräches von 2 Wochen mit ihm, der sogar mit unterwegs war und dich und deine Frau kennengelernt hat.
Ja, genau. Sie waren beide zu Besuch bei uns und wir haben uns da sehr nett, sehr gut unterhalten. Jetzt außerhalb vom Eishockey, aber auch dann sehr viel übers Eishockey und was deren Plan ist, was der Franz hier vorhat. Und ja, das hat sehr auf mich auch eingesprochen, also zugesprochen.
Ist es dir wichtig, wenn es um Vertragsverhandlungen, also du hast ja wirklich bei Topclubs gespielt, Berlin, Nürnberg war eine etwas andere Phase, die aber deiner Karriere genau richtig kam, dann Düsseldorf mit einem besonderen Verein, jetzt 2 Jahre Mannheim. Ist es dir wichtig, dass diejenigen, die dich verpflichten wollen, auch den Menschen Daniel Fischbuch und auch die Familie von dir kennenlernen, oder ist das am Ende nicht das, was für dich wirklich eine Rolle spielt bei der Entscheidung, kann ich zu so einem Verein gehen oder nicht?
Doch, ich finde, das muss sein, das bevorzuge ich auf jeden Fall, weil die ja nicht nur mich als Mensch kennenlernen, sondern auch meine Familie, die tagtäglich hinter mir steht, mich supportet, damit die auch wissen, wer hinter mir als Person auch mit supportet, sage ich mal.
Das ist immer wichtig. Da gab's, ich erinnere mich noch, irgendwann mal war Rick Goldmann bei dir und hat für Magenta so eine Geschichte gemacht. Das hieß Nice oder sowas. Ja. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, in dem erfolgreichen Nürnberger Jahr. Da gab es einen kleinen Jungen oder eine Frau. Die Frau, würde ich mal vermuten, gibt's immer noch. Ja. Gibt es zu dem kleinen Jungen noch ein weiteres Kind oder ist die Familie bei 3 stagniert sozusagen?
Nee, wir haben noch einen Sohn, also 2 Söhne jetzt mittlerweile. Der Große ist 7, der Kleine ist 4.
Da war er ganz klein.
Ja, also bei den Bildern, glaube ich. Die Zeit fliegt und geht schnell, ja. Man merkt es am meisten an den Kindern.
Hockeyspieler?
Ja, beide.
Super. So talentiert wie Papa, ist das schon absehbar?
Die machen es auf jeden Fall sehr gut, ja, bisher.
Das auch Stürmer? Oder ist das schon so weit oder rennen die da noch alle irgendwie einfach überall hin? Wie das?
Da gibt es noch nicht so wirklich die Position, aber sie sagen auf jeden Fall, die wollen Tore schießen.
Ja. Das, was der Fritz Meier wirklich gut macht übrigens, ist, dass er die ganzen Jungs holt mit Kindern, die Talent haben, und er versucht sie ja dann in den Nachwuchs bei den Roosters zu bringen. Also seiner spielt jetzt in der U13 oder nächste Saison zumindest U13, hat sich schon komplett identifiziert. Jetzt müssen wir deine Kids auch noch kriegen, oder sind die DEG-Jungs?
Dadurch, dass die in Düsseldorf wohnen bleiben, werden die natürlich zeitlich das nicht schaffen, nach Iserlohn noch immer zu fahren, deswegen
das kommt später.
Jetzt erstmal im Nachwuchs in Düsseldorf starten.
Okay, dann sorgt dafür, dass sie gut ausgebildet werden, damit wir sie uns hinterher wegschnappen.
Wenn du retired bist, dann kannst du sie dann später mal rüberfahren.
Ganz interessant fand ich erinnere mich noch an eine Bild-Zeitung-Schlagzeile von, ich glaube es war April oder sowas, wo stand, Daniel Fischbuch kommt nach Köln. War da irgendwann eigentlich mal was spruchreif dran? Interessiert mich nur, musst du mir nicht sagen. Aber das fand ich so witzig, dass die das so gewusst haben schon, dass so ein Transfer möglich ist.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. An dem Tag habe ich auch ziemlich viele Nachrichten erhalten. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Waren auf jeden Fall mal ein Gespräch mit Köln, aber das war noch in der Saison. Und aber ich weiß auch nicht, woher oder wie und was, wie das da zustande kam. Da,
zu dem Zeitpunkt war doch auch gar nicht klar, dass, also was mit Düsseldorf auch passiert.
Dann, ja, genau, also es war genau in dieser Phase, wo man ja hätte von Ravensburg gerettet werden können. Das war ja noch die Zeit. Also als
viel fehlte wirklich nicht, muss man sagen. Das ist ein Tor in der Overtime gewesen. Das war schon crazy.
Hast du diesen Abend live verfolgt oder hast du es gelassen? Also Spiel 7, DEL2, Dresden in Ravensburg.
Ich habe mir fast nichts angeschaut, aber die letzten beiden Spiele habe ich mir reingezogen. Ja, doch, ich habe sie mir angeschaut.
Und was, also jetzt vielleicht mal fernab von der Gesamtkonstellation, was erwartet einen dann da mit Dresden dann ja auch für eine mehr oder weniger komplett neue Mannschaft in der Liga, für ein komplett neuer Standort? Wie ist das so zu beurteilen? Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das gar nicht beurteilen.
Guckst du da drauf? Also guckst du drauf, was sich im Sommer entwickelt bei den Gegnern, die man dann in der Liga unterwegs hat?
Ja, man sieht es ja dadurch auf Social Media, wer wen verpflichtet, allgemein auch, wie die Kaderzusammenstellungen sind. Man hat auf jeden Fall ein Auge drauf. Ja, mit Dresden kann ich es auch schwer einschätzen, aber ich denke mal, mit der Euphorie, mit dem ersten Jahr in der ersten Liga, denke ich, dass da, ja, die auf jeden Fall alles dafür tun werden, in der Liga zu bleiben und das anderen auf jeden Fall schwer machen werden.
Sportlich Gesamtverantwortlicher damals bei Duisburg, glaube ich, übrigens Matthias Roos gewesen zu deiner Zeit. Das kann man auch noch im Internet lesen.
Da lächelt.
Hat der auch angerufen oder war Franz schneller oder haben die sich abgesprochen?
Wir hatten auch mal telefoniert, ja.
Naja, wobei ich glaube, und da muss man sich dann auch ehrlich machen, ne, wenn deine Familie jetzt auch, wie du sagst, in Düsseldorf wohnen bleibt, was natürlich total nachvollziehbar ist, auch gerade in dem Alter, der Ältere wird wahrscheinlich in der Grundschule jetzt angekommen sein, hätte es für dich wirklich ein Angebot gegeben, was dich so weit, also Düsseldorf, Dresden, muss man ja mal gut rechnen, 5 Stunden und ein bisschen, wenn du Pech hast, was dich so weit weggebracht hättest, oder bist du kein Mensch, der sagt, okay, so weit von meiner Familie möchte ich dann tatsächlich entfernt sein und zwar mein Lieblingsding machen, Hockey spielen, aber das ist mir weit.
Ja, kommt drauf an. Ich würde jetzt sagen, nie, aber klar ist es schwer. Ich sehe das auch mit meinen Jungs. Wenn ich die jetzt nicht jeden Tag oder eine längere Zeit nicht sehen würde, wäre es natürlich nicht einfach. Und ich habe zwar auch noch nie die Erfahrung gemacht, länger weg von denen zu bleiben, wie jetzt länger als 3-4 Wochen. Und deswegen weiß ich nicht. Ist jetzt schwer zu sagen, wenn man es nicht getan oder gemacht hat. Aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr schwer gefallen und da müsste einiges passen. Und ja, wie gesagt, die Gespräche mit Herrn Brück und mit dem Franz, die waren sehr gut und hat mich voll angesprochen und ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt so geklappt hat mit Iserlohn.
So ist es halt nur ein Stündchen nach Hause bei gutem Verkehr.
Ja.
Aber das passt schon. Ich kann dir übrigens sagen, ich habe einen 8-Jährigen zu Hause und dem geht das total auf den Sack, dass ich so viel unterwegs bin. Insofern, und da merkst du auch, da kann Felix noch nicht mich reden, da ist er noch zu jung für, sozusagen Bim Bambino hier. Aber ich glaube auch, wenn du gerade so in dem Alter...
Ich bin sicher, dass Daniel und ich ungefähr gleich alt sind. Das ist nur an der Stelle, sei mal gesagt.
Du bist doch viel jünger, oder? Nee,
ist doch viel jünger.
Im Kopf vielleicht, ja. Nee, aber so gerade auch so in dem Alter, da brauchen die schon Papa. Das merkt man schon, finde ich, immer an der einen oder anderen Stelle ist es so. Und da darfst du dann auch nicht zu weit weg sein. Wenn wir mal durch deine Karriere schauen, ganz persönlich, dann haben wir so viel erlebt, aber eigentlich einen Durchbruch zu der Zeit, wenig überraschend, mit einem uns auch bekannten Trainer namens Kurt Leidendorst,
ja,
in Nürnberg. Würdest du sagen, dass das so der Moment war deiner Karriere, wo es abgebogen ist in die richtige Richtung? Oder gab es davor schon ein, zwei Momente, die entscheidend waren, um Daniel Fischbuch so auf den Weg zu bringen, wie er sich das selber vorgestellt hat?
Ich denke mal, das war es schon, das Jahr in Nürnberg. Ich hatte eine gute Vorbereitung, habe volles Vertrauen vom Trainer bekommen und ich denke mal, dass ich das Vertrauen auch dann auch gut umgesetzt und genutzt habe. Und ich denke mal, das war da so ein bisschen der Umbruch oder als ja der Durchstarter von mir in meiner Karriere.
Und das war eine relativ schwierige Zeit. Wenn ich mich erinnere, war das gerade so diese Einführung der U23-Regelung. Du warst auch so in dem Alter, musstest also gucken, was passiert. Ist es so, dass Vertrauen eines Trainers für dich grundsätzlich auch bis heute ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist? Oder orientierst du dich da mittlerweile eher an dir selbst und sagst, okay, für mich und mein Selbstvertrauen brauche ich keinen anderen?
Ich denke mal sowohl als auch. Du brauchst auf jeden Fall das Vertrauen vom Trainer, die Kommunikation, damit du weißt, wo du stehst, was du bist, was du machen sollst und wie auch immer und ja, ich denke mal, das muss eine gute Mischung aus beiden sein.
Was ist dann etwas, was so ein Kurt Kleinendorst, ich glaube, wir dürfen sprechen, ist genug Zeit vergangen. Was sind so die Details, die dann ein Trainer einem Spieler tatsächlich mitgeben kann? Ist das tatsächlich tägliche Gespräch einfach? Ist es ein Schulterklopfen? Was braucht man da? Was brauchst du da?
Ja, auf jeden Fall eine offene Kommunikation, ist, finde ich, ist sehr wichtig, damit man weiß, wo man steht, dass Sachen schnellstmöglich angesprochen werden, nicht lang auf einen sitzen bleiben und dann irgendwann die Bombe explodiert und heißt dann, ja, wieso so und weshalb das, dies, das und ja, deswegen bin ich einer, der gerne offen kommuniziert, wenn irgendwas nicht stimmt, dass es direkt angesprochen werden soll oder müsste. Und ja, ich denke mal, dass ich auch da sehr viel eingebracht habe, um das überhaupt zu kriegen und gezeigt habe, wofür er mich einsetzen kann, wo ich auch eingesetzt wurde und ja, auf jeden Fall das Beste daraus gemacht hatte damals.
Das war definitiv so. Du warst Topscorer, zwischenzeitlich der Liga sogar in diesem Jahr und hast dann keine Playoffs gespielt, weil es war die vermaledeite Saison 1920. Da ist man dann um den großen Lohn gebracht worden.
Wo seid ihr da gelandet in der Hauptrunde?
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube auf dem 9. oder 8. einen Pre-Playoff-Platz und hätten gegen Wolfsburg gespielt.
Das hättet ihr natürlich gewonnen und dann wärt ihr im Viertelfinale gewesen und dann weiß man ja nie, ne? Ja. So ungefähr. Ja,
es war eine richtig gute Saison mit Nürnberg, so insgesamt, auch von der Entwicklung der Mannschaft. Das war kurz vor Ende von Sabo, ne? Der wollte aussteigen. Also
von Thomas Sabo und wir hatten einen richtig guten Lauf. Ich meine, man weiß ja nicht, was hätte alles noch passieren können, aber wir waren auf jeden Fall gut drauf als Mannschaft und es hat auch einiges gestimmt, auch wenn wir jetzt zum Ende hin jetzt nur auf dem 8. oder 9. Platz waren. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, aber wir waren auf jeden Fall gut drauf damals.
Das ist definitiv so. Wenn du danach kam die Entscheidung, Düsseldorf zu machen, als Zeit und dann zuletzt Mannheim. Ja. In diese Mannheimer Zeit fiel auch schon in Düsseldorf viel Nationalmannschaft, muss man auch sagen. Und die Iserlohn Roosters haben jetzt endlich mal einen Spieler in ihren Reihen, der sogar bei einer WM eine Medaille gewonnen hat. Auch das ist ja nicht so schlecht. Da gab es nämlich auch noch keinen, also weil es auch nicht so viele Medaillen gab, ehrlicherweise.
Wollte ich gerade sagen, also so viele, seit wie vielen Jahren war das dann die erste Medaille bei einer WM damals? Oh. Ich habe es irgendwann mal gelesen. Also es ist
viele.
Ewig her gewesen.
Ja. Also gut, dort ist Olympia dann natürlich immer noch dazwischen.
Genau.
Aber man, ja.
Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, weil da soll es ja so ein Turnier geben, irgendwann im Februar, aber das vielleicht jetzt noch nicht an der Stelle.
Ich glaube, da schielt tatsächlich der ein oder andere von den Jungs da unten in der Kabine zumindest mal mit einem kleinen Auge in die Richtung.
Ja, ich glaube, dass das anspruchsvoll ist bei diesem Mal, weil die ganzen NHLer wieder dabei sind. Bin mal sehr gespannt. Aber lass uns über gerade nochmal diese Zeit jetzt auch zuletzt Mannheim sprechen. Dieser Verein hat ja immer mal wieder was Besonderes zu bieten. Sie zahlen gutes Geld, sie haben tolle Jungs in den eigenen Reihen, aber ihnen bleibt immer so das große Erfolgserlebnis, die Meisterschaft versagt. Wie hast du diese zwei Jahre nach ja auch Heimat Düsseldorf erlebt, jetzt zuletzt für dich sportlich, aber auch ein Stück weit menschlich?
Ja, sportlich gesehen war es im ersten Jahr ein bisschen schwierig, beziehungsweise wir hatten sehr viele Verletzte. Wir haben gut in die Saison gestartet, Champions League auch, haben als Vorrundenerster beendet. Und dann wurden als sechs bis sieben Stammspieler, die verletzt waren, das konntest du dann auch wiederum nicht so kompensieren, auch wenn man denkt, dass es Mannheim ist und es müsste schon irgendwie laufen. Dann wurde damals auch noch die Trainer rausgeschmissen, also da war einiges los.
Da gab es auch hier komplett Tabula Rasa in der sportlichen, also auch alles komplett.
Ja.
Ne?
Axel Alavara musste gehen, Trainerstab, ja.
Dann sind wir eigentlich nicht mehr so richtig ins Laufen gekommen, haben es nicht mehr geschafft, wo auch die Verletzten nach und nach zurückgekommen sind, in die Spur zu finden. Und und im zweiten Jahr muss ich sagen, eigentlich war das eigentlich ein recht ordentliches Jahr, wo wir auf jeden Fall eine bessere Linie gezogen haben, konstanter gespielt haben und eigentlich auch ordentlich abgeschlossen haben am Ende. Playoffs waren ein bisschen bitter mit Berlin, dass wir da 4-0, ich meine, da brauchen wir nicht viel drum rumreden, Berlin macht eine sehr gute Arbeit die letzten Jahre und war nicht einfach.
Wie brutal ist das, weil wir waren bei einem Spiel, glaube ich, das Mirko kommentiert hat, war ich auch in Berlin, habe es auch gesehen und ich habe mir nur so gedacht, das muss so brutal sein, gegen diese Maschine zu spielen eigentlich. Ne? Hat man manchmal auch das Gefühl, ey, du kannst hier machen, was du willst, weil ihr habt in dem Spiel zum Beispiel unfassbar viel geschossen, unfassbar viel in die Richtung, aber irgendwie hat nicht so richtig was geklappt.
Ja, Spiel 3, glaube ich, der Serie, ne? Spiel 3.
Irgendwie so, ja.
Berlin schafft es, ordentlich zu verteidigen und macht halt die wenigen Chancen jetzt in den Playoffs, die wir da hatten, auch die Tore dann im entscheidenden Moment, das, was wir damals nicht geschafft haben. Und das macht, denke ich, die auch auf jeden Fall aus. Ich meine, es spricht auch, wenn du 12 Spiele nacheinander bisher nicht gegen Berlin gewonnen hast, dafür auf jeden Fall.
Mich hatte ein bisschen überrascht, insgesamt, also dass Berlin diese klare Rolle wieder gespielt hat. Aber man muss ganz ehrlich sagen, sie haben auch diese Meisterschaft nochmal absolut verdient. Im Hinblick auch, gerade gegen so eine Top-Mannschaft, wie ihr es ja dann auch wart in der Besetzung, es wirklich letztlich keine Schnitte zu haben, auch wenn es ärgerlich ist, viel gearbeitet und trotzdem kannst du vom Ergebnis nicht dazwischen. Wenn ich dich beobachtet habe, und jetzt muss ich immer sagen, und ganz ehrlich,
ja,
ne, kleines, dickes Mirko hat nie Eishockey gespielt. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass du dich in Mannheim als Spieler nochmal einen Hauch verändert hast. So ein bisschen defensiv noch verantwortungsvoller, als du das gewesen bist. Und ja, selbstbewusster aufgetreten bist in allem, was du gemacht hast. Kann das eine richtige Beschreibung sein oder würdest du es anders sehen?
Nee, ich würde es auch genauso sagen sehen. Auf jeden Fall in der Defensive besser geworden oder stabiler, sag ich mal. Und ja, wie du schon sagtest, nicht nur als Spieler, auch als Mensch, das Ganze rundherum auch mal da kennenzulernen. Ich meine, ich habe in der Jugend auch in Mannheim gespielt und es war auch immer ein Ziel, mal für die Adler zu spielen, als ich damals hochgeschaut habe. Und ich bin sehr dankbar, auch für die 2 Jahre da gewesen zu sein, um das mal mitzuerleben, mitzusehen, weil der Standort ist doch schon in besonders. Dem Sinne besonders, was wir Gefährten, die da auffahren. Also man hat da wirklich alles und es fehlt an nichts.
Wie schafft man es? Du hast ja auch gesagt, es war nicht leicht, natürlich aufgrund der sportlichen Entwicklung, ist gar keine Frage. Aber da anzukommen, ist auch nicht für jeden einfach. Da sind Spieler, die größer waren, die noch einen besseren Namen hatten als du, gescheitert. Was muss man in Mannheim tun, um in Mannheim wirklich Eishockey zu spielen und das auch über so eine Zeit und regelmäßig eingesetzt zu werden?
Boah, das ist eine gute Frage.
Weil es ist nicht selbstverständlich, selbst wenn sie dich holen, heißt das nicht, dass du spielst. Also ja, zumindest viel spielst.
Ja, da ist auf jeden Fall die Verantwortung, würde ich mal sagen, auf mehreren Schultern verteilt. Also jeder kann alles spielen und wenn du nicht da bist oder den Job in dem Moment nicht machst, sitzen da 3, 4 andere, die das eventuell nicht gleich oder auf jeden Fall auch machen können und da musst du auf jeden Fall immer zu 100% da sein. Ich meine, das musst du immer, aber da bist du, würde ich sagen, schneller austauschbar.
Wie schafft man das im Kopf? Also weil, jetzt müssen wir nicht drum rumreden, natürlich, jeder Mensch von uns, auch wenn er viel performt und gut performt, muss sich mal eine Lücke erlauben. Und du sagst ja, eigentlich darfst du dir die ja nicht erlauben. Wie kriegt man das vom Kopf her hin? Weil die mentale Frage, immer so einen Druck zu haben, da geht der eine und der andere ja immer unterschiedlich mit um, aber das ist schon eine Herausforderung.
Ja, ist auf jeden Fall nicht ohne, aber ja, gute Frage. Ich würde sagen, man muss, wie gesagt, schon immer bereit sein und versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Teilweise, auch wenn es nicht einfach ist, nicht so lange oder darüber nachzudenken. Viel auch mit den Mannschaftskameraden sprechen darüber, wenn irgendwas ist oder sein sollte und ja, auch wieder offen und ehrlich sein und ja.
Das macht schon viel aus. Gibt es einen Menschen, du musst ihn nicht benennen, aber gibt es einen Menschen außerhalb von Mannschaft, der dir in so schwierigen Momenten auch in deiner Karriere geholfen hat? Oder ist es zum Beispiel deine Frau? Ich glaube, sie heißt Laura, wenn ich es richtig weiß.
Genau.
Die an den Stellen dann dafür sorgt, dass der Support von denen, die dich wirklich lieb haben, am allerwichtigsten ist für dich persönlich, auch in deiner Arbeit.
Ja, ich würde sagen, zu 100% meine Frau, mit der ich über eigentlich alles spreche, offen spreche, was das Sport auch betrifft und sie mir da auch viel hilft und mitgibt. Das Ganze auch natürlich von außen betrachtet, immer sieht, bei jedem Spiel dabei ist, jedes Spiel sich anschaut und ja, auch Sachen auf dem Weg mitgibt, was mir jetzt persönlich nicht auffällt, was ihr wiederum aufgefallen ist, aber ich sprich sehr viel mit ihr, dazu gehört natürlich auch mein Bruder, der selbst ja auch Eishockey gespielt hat. Und
was auch hilft am Ende, ja, wenn du ein bisschen was verstehst von dem, was da auf dich zukommt.
Ja, genau, richtig. Das würde ich sagen, sind so in dem Sinne die größten Bezugspersonen. Natürlich auch mit meinem Papa, aber ja, auf jeden Fall mit meinem Bruder, der weiß oder sich auf jeden Fall in die Lage reinversetzen kann.
Was haben die beiden gesagt, also sowohl deine Frau als auch dein Bruder, als du gesagt hast, ich könnte am Seilersee unterschreiben?
Ja, meine Frau war ja dabei bei den Gesprächen und
war begeistert. Herr Brück hatte Blumen dabei, hat da ganz
ja, stolz genau.
Erzählt. Ja, ja. Strauß hat sie auf jeden Fall auch gehabt. Ja,
alles rausgeholt, was er konnte.
Nee, sie war auch sehr, wie soll ich es jetzt am besten sagen, also es hat sich alles sehr auch für sie gut angehört und deswegen, ich meine, ich alleine habe es jetzt nicht entschieden oder kann es auch nicht mehr entscheiden durch die Familie, aber sie hat sich auch sehr wohl dabei gefühlt und hat es auf jeden Fall wieder als sehr gute Chance gesehen, hier zu spielen.
Das Lustige, was ich immer finde, wenn wir so unsere Entwicklung gerade sehen und wir diskutieren, Felix und ich, aber auch mit vielen Fans drumherum, immer sehr viel. Und es hat wirklich in den letzten Jahren, da bin ich sehr ehrlich und Felix nickt oder sagt nein, wenn ich Unrecht habe, ein Konzept hat man hier nicht gesehen. Also man hat gelebt und überlebt irgendwie. Und ich habe auch mit dem einen oder anderen Spieler immer mal wieder Kontakt, der sagt, boah, ich wäre da nicht hingegangen, definitiv nicht in dieser Zeit. Jetzt ändert sich was. Diese klare Struktur, die Franz dir ja auch vorgestellt hat und die dich offensichtlich ja auch überzeugt hat davon, dass man hier eine Karriere fortsetzen kann. Wie hast du auf die Roosters geblickt vor 12 Monaten und wäre das denkbar gewesen? Vielleicht magst du eine ehrliche Antwort geben, du kannst aber auch jederzeit sagen, boah, da habe ich keinen Bock drauf zu antworten. Oder musste es auf jeden Fall so eine Struktur jetzt geben, wie sie jetzt präsentieren konnten? Weil für uns ist das ein ganz spannendes Thema gerade, weil wir erleben zum ersten Mal nach Carsten Mende wieder so eine Art von Struktur, wie wir sie jetzt vorfinden. Ohne Hommel und Co.
Ich würde
so
auf jeden Fall sagen, die Struktur muss da sein. Ich kenne Franz ja, wie schon erwähnt, aus Duisburger Zeiten. Weiß, wie er da gearbeitet hat, dass er immer einen guten Job gemacht hat. Genauso wie man sieht, was der in Frankfurt aufgebaut hat, dass sie jetzt mittlerweile auch in der ersten Liga sind. Deswegen, das war schon wichtig, das ein Konzept zu haben, eine Struktur, über die wir auch sehr viel gesprochen haben, die mir auch ganz gut passt oder zugestimmt hat. Und ja, deswegen kam das eine zum anderen und da habe ich mich dann auch für Iserlohn entschieden.
Welchen Part hast du dir vorgenommen, hat Franz dir auch, soweit du uns da rein lässt, vorgenommen, den du definieren sollst? Weil du bist, reden wir nochmal über Druck. Ja, eigentlich schon der Go-To-Guy, auch hier, jetzt, in dieser Saison.
Ja, genau, das möchte ich sein, das will ich sein. Ich will die Verantwortung auf mich nehmen, ja, Iserlohn sportlich ein Stück als Mannschaft, denke ich mal, so wie das aufgebaut wird und das Konzept ist, einen Schritt in die richtige Richtung bringen und ja, auf jeden Fall die Verantwortung. Ich will, wie du schon gesagt hast, der Spieler sein und ich weiß, dass ich es kann und ich freue mich auf diese Aufgabe, die zu übernehmen.
Das hast du schon mal, wir haben über Nürnberg gesprochen, exzellent gemacht bei einem kleineren Team. Ist es eine Rolle, also ein herausragender Spieler zu sein, die dir mehr zu Pass kommt, die deinem Charakter mehr entspricht, als ein guter Spieler in einem richtig guten Spiel zu sein? Weil hier kannst du lenken, hier wird viel auf das, was du sagst, ankommen, hier wird viel darauf ankommen, was du auf dem Eis machst, das war in Nürnberg dann auch genauso. Du warst derjenige, der diese Mannschaft auch über viele Dinge getragen hat, ob egal in welcher Spielsituation. Und ist das etwas, worauf du nochmal Lust hattest, das zu sein in einem in Anführungszeichen kleineren Club?
Ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt im Mittelpunkt stehen will, aber ich will auf jeden Fall vorangehen, mit der Mannschaft was reißen, die Mannschaft zu führen, auch die jungen Spieler, die man hier auch hat, ranzuführen, denen zu zeigen, was es heißt, ja, ein Profi zu sein oder was man braucht, um etabliert zu sein in der ersten Liga. Und ja, ich freue mich auf die Aufgabe und ja, das war auch so mit der Grund.
Das lässt so ein bisschen zumindest auch mal reinblicken hinter die Kulissen. Wenn du oder wenn wir auf Statistiken gucken, die du so gemacht hast in deiner Karriere, sind das meistens 30 Punkte plus X, mal mehr, mal weniger. Tore 10 plus und viele, viele Vorlagen. Bist du ein Torjäger oder bist du ein Vorbereiter im Kopf von Daniel Fischbuch?
Ich lege gerne auf, sage ich mal. Ich muss jetzt nicht unbedingt das Tor schießen. Eine schöne Vorlage ist für mich wie ein Tor. Also mir ist es ganz egal. Aber ich würde sagen, eine Mischung aus beiden, wobei, ja, wie du schon sagst, ich habe mehr Vorlagen, lege ich definitiv auch gerne einen auf.
Aber da, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder so lange nicht geredet.
Dass es genauso ist.
Es ist wieder mal so, dass man hier schön ins Lauschen gerät, aber dafür, ich erinnere mich an viele Situationen, wo man sich auch denkt, Mensch, der Junge hat eigentlich auch einen ganz guten Schuss. Ne? Also,
eine blaue Linie hinten, ja. Einfach mal drauf, das kann er auch.
Ja, mache ich auch gerne. Also es ist ein Schuss auch, den ich tagtäglich mache, wenn wir aufs Eis gehen.
Aber schon wirklich von hinten von der blauen lieber oder von den Halbpositionen auch vom Bulli-Kreis.
Ja, sowohl als auch. Also gerne ich habe immer ganz gerne an der blauen Linie gespielt. Zu der Zeit auch in Nürnberg, wo mein erfolgreichstes war. Aber ich fühle mich auf beiden Positionen wohl und es kommt halt immer drauf an, dann, wie das aufgestellt wird, sage ich mal jetzt im Powerplay aber ansonsten, wie gesagt, ich fühle mich auf beiden Positionen sehr wohl.
Mirko hat gerade nach deinem schlimmsten Moment hier in Iserlohn gefragt, deshalb würde ich mich jetzt mal interessieren, was war so, dass so du sagst, das war schon geil hier, mal das und das zu machen, weil ich könnte mir da einen Moment oder ein Spiel tatsächlich vorstellen. Aber,
er hat sich vorbereitet.
Ja, natürlich. Ja, das ist ja spannend. Ich brauche mich nicht vorzubereiten. Das sind halt so Sachen,
die dir.
Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber bei vielen Mitarbeitern dieser Geschäftsstelle zumindest war der Name Fischbuch lange ein rotes Tuch, weil du wusstest, wir haben jetzt gerade auch ein paar Leutchen kennengelernt. Frank aus dem Marketing hat das auch gesagt. Ja, irgendwann kam der Typ auf einmal immer aufs Scoreboard und hat uns nochmal mit dem Arsch alles eingerissen, ne?
Ja, es gab so scheiß Jahre, das muss man definitiv sagen, ja. Das war schon so. Da hat er oft getroffen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich damals das eine Spiel, das war glaube ich am 8. Januar, ich weiß es, nee, 7. Januar, das weiß ich ganz genau, weil am nächsten Tag ist mein Sohn geboren. Und da hatten wir, glaube ich, gegen Iserlohn in der Overtime gewonnen. Da hatte ich 2 Tore geschossen, glaube ich. Daran kann ich mich erinnern.
Geisterspieljahr, ne?
Wie bitte?
Geisterspieljahr, ohne Zuschauer war das, glaube ich, in dem Jahr.
Nee, ich glaube, das war sogar schon wieder mit ein paar Zuschauern im Stadion, ja.
Also ich erinnere mich noch an ein Spiel, da haben wir nach dem ersten Drittel 4-1 hinten gelegen, das war Geisterspiel und du hast uns komplett auseinandergeschraubt. Das Geile, also da stand es 4-1 für Düsseldorf, das Geile war dann, nach dem zweiten Drittel stand es dann 4-4, das war diese Zeit Grenier Bailey Whitney, wo du immer irgendwas passieren konnte. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Spiel ist am Ende auch in die Overtime gegangen und da hast du dir halt so gedacht, gut, seitdem ist der Junge auf der Landkarte spätestens und irgendwie auch das, wie du sagst, im Powerplay oft von einer blauen mindestens, ich erinnere mich an 2 Tore, die du genau so hier geschossen hast. Wahrscheinlich waren es noch mehr, keine Ahnung. Aber das ist so das Spiel, wo der ein oder andere sich gedacht hat, huiuiui. Kein schlechter.
Ja, Hockey spielen kann er. Das muss man ihm lassen. Und er tritt natürlich hier am Seiler See auch in Fußstapfen. Also, jetzt muss man mal ehrlich sagen, dass die Roosters seit verschiedenen Jahren keinen deutschen Topspieler mehr in ihren Reihen hatten. Jungs, die sich entwickelt haben, sicherlich mit Colin Obekila auch mal einen, der es zu einer WM geschafft hat. Aber eben dieser eine Topspieler, der da ist nicht. Da gab es mal einen Michael Wolf, da gab es mal einen Robert Hock.
Ja gut, jetzt packst du die ganz kleinen Bestecke aus. Ne?
Ja, nein, ich sag das ja mit allem Respekt und ohne Druck zu machen. Aber ja. Da passt natürlich für die Tradition von The Roosters ein Name Daniel Fischbuch ganz gut rein. Der auch in dieser Tradition jetzt so ein bisschen mitschwimmt. Hattest du eigentlich, bevor du dich tatsächlich entschieden hast, hier mal geguckt, dass diese Tradition des Vereins, war dir die immer bewusst? Also Kanadier, die das mal irgendwann gemacht haben aus den 50er Jahren und so weiter. Oder beschäftigt man sich dann erstmal, wenn man damit wechseln will, vielleicht mal so ein bisschen auch mit einer Historie von einem Verein?
Ja, ich denke mal, wenn so ein Wechsel bevorsteht oder wenn du dich mit dem Verein unterhältst, dass man sich da mehr beschäftigt, tiefer in die Historie reingeht. Aber ja, es haben schon namhafte Spieler auf jeden Fall hier gespielt, das weiß ich.
Das ist definitiv so. Deine Karriere, wenn wir dann nochmal so den internationalen Schlenker nehmen, hat mal begonnen, dank Eisbären Berlin, auch mit einem Development Camp, glaube ich, in L.A.
Ja.
Vor vielen, vielen Jahren, wenn ich das mal, ich habe auch ein bisschen recherchiert, ich gebe es zu.
Ich bin völlig überrascht, dass du dir Zettel liegen hast, wo du dir Notizen gemacht hast.
Nee, weil ich das, also man muss ehrlich eins sagen. Daniel Fischbuch ist nicht derjenige, zu dem dir 1000 Geschichten einfallen. Das muss man ehrlich sagen. Also du musst dich schon ein bisschen mit ihm beschäftigen. Weil dieses mediale Ding, das kann man ehrlich sagen, ist das so deins? Nee, oder?
Nee, nicht wirklich, nicht viel, also ganz wenig.
Also wir haben schon andere breit getreten.
Da kommst du hier aber nicht drum rum, fürchte ich. Da musst du durch.
Das kriegen wir schon hin. Wir sind ja alle nette Menschen hier im Sauerland, das ist so. Nee, aber wir haben tatsächlich schon in diesem Podcast ein, zwei andere Jungs, die überhaupt gar keinen Bock hatten zu reden, ein bisschen zum Reden gebracht. Einen, weiß ich nicht, kennst du auch, Henrik Hane?
Ja.
Dann weißt du ja ungefähr... Also er hat immer einen guten Spruch, sollst du ja auch mal drauf haben, aber es ist jetzt nicht der mitteilungsbedürftigste.
Den habe ich heute in der Kabine das erste Mal wieder gesehen, das war herrlich. Er sagte, sieht mich, das erste Mal sagt, ich mache gar nichts. Ich sage, ganz ruhig, ich wusste noch nicht mal, dass du da bist. Jetzt mal schön, dich mal wiederzusehen, mein Freund.
Ja, das stimmt so ein bisschen. Nee, lass mal das Thema weg. Aber Development Camp damals, das war so das erste internationale, in Anführungszeichen, internationale Ding. Hattest du danach mal irgendwann das Gefühl, geil, da will ich hin? Oder bist du so ein Spieler, der gesagt hat, ach nee, also NHL, die Erfahrung war toll, sowas mal zu machen, aber ob ich da wirklich spielen will, weiß ich nicht. Wie war das bei dir?
Ja, ich habe es zum ersten Mal so sehen können, miterfahren können, dass es, wie das da so ist. Und dadurch, dass Berlin die Kooperation mit LA hatte, wurden jeden Sommer mal 2-3 Spieler mitgenommen, eingeladen und das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, das nochmal ein Stück weit anders alles, wie das Eishockey da aufgezogen ist. Ich habe auf jeden Fall danach gedacht, ich würde schon noch gerne in der NHL spielen. Ist natürlich nicht so ganz einfach, da reinzukommen. Oder ich war da zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr der Jüngste, wo jetzt, sag ich mal, die ganzen Scouts oder was auch immer eher die Jüngeren beobachten, schauen, rankommen und aber so im Großen und Ganzen war es auf jeden Fall mal eine coole Sache, das gesehen zu haben.
Jetzt sind 680 Roundabout-Spiele in der DEL.
Exakt 680.
Ja.
Echt? Also zumindest Elite-Prospect sagt das. 680 Roundabout. Ja. Wusstest du jetzt nicht, ob irgendwie 600...
Ja, das Erste, was man bei Neuzugängen, die schon DL gespielt haben, macht, ist, dass man einmal die Spiele zusammenrechnet und guckt, brauchen wir für den Jubiläumstrikot oder nicht in der kommenden Saison. Deins ist eingeplant, ja. Also ich hoffe, dass du auf 20 Spiele kommst nächstes Jahr. Das wäre gut.
Das würde ich vermuten. Was sagt das über einen Spieler aus, der jetzt mal fast 700 Spiele hat in dieser Liga? Was kann der?
Das sagt aus, dass man schon was älter geworden ist.
Das stimmt. Dessen kann man sich nicht versagen. Da hast du recht.
Was sagt das aus? Ich denke mal, dass einiges gepasst, gestimmt hat in der Karriere. Ich denke mal, sonst würde man nicht so aus dem Nichts schon die Anzahl an Spiele haben. Und ich muss auch sagen, ich habe damals das Glück gehabt mit Düsseldorf, als die Metro, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ausgestiegen ist, die Chance gehabt habe, da in Fußstapfen zu treten und ich denke mal, dass wir das damals auch gut genutzt haben.
Naja, es braucht auch solche Momente in der Karriere, oder?
Genau.
Also du musst das Glück haben, dass es so kommt.
Auf jeden Fall, wie es so immer ist und ich denke mal, auch jetzt nicht mit vielen Verletzungen abbekommen oder rumgekommen zum Glück und
Dann hauen wir mal ganz schnell.
Wir sitzen auch deshalb an einem Holztisch.
Genau, damit wir mal klopfen können, wenn sowas kommt.
Ja, aber sonst, ich denke mal, ist auf jeden Fall schon einige Spiele und ich hoffe, dass ich noch viele weitere spielen kann.
Ich weiß gar nicht, weil ich die Pressemitteilung noch nicht gelesen habe, weil du sie auch noch nicht ausgeschickt hast, weil diese Aufnahme ist sogar bevor ihr es, glaube ich, offiziell rausgeht.
Ja, das ist richtig.
Ein oder zwei Jahre?
Das ist, da geben wir jetzt keine Auskunft.
Hallo.
Das weißt du doch, Mirko.
Also.
Ich sage immer, die Spieler können es ja, frag ihn. Und dann wirst du sehen.
Möchtest du mir darauf antworten oder hältst du das?
Kannst du einfach Nein sagen jetzt.
Ich halte zu meinem Pressesprecher.
Das ist erstmal grundsätzlich die absolut richtige Philosophie.
Naja, ich sag mal nichts. Ich versuche ja auch freundlich zu sein beim ersten Mal. Insofern tun wir das nicht. Über DL haben wir gesprochen. Da müssen wir jetzt auch mal in die letzten internationalen Jahre schauen. Da steht immer World Championship, World Championship, World Championship. Was ist das mit der internationalen Karriere? Ist das ein wichtiger Faktor für dich in deiner Karriere, für Deutschland zu spielen und natürlich auch diese besondere Medaille zu Hause zu haben? Wir fragen gleich nochmal, wo sie ist. Aber wichtig, war das für dich oder war es auch viel Stress und man nimmt es mit, weil es natürlich eine Ehre ist?
Nee, Stress würde ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine Ehre und worauf man auch spielt, aufbaut und sich freut und sehr dankbar ist, wenn man eingeladen wird zu so einem Turnier, weil es doch immer schön ist, eine WM zu spielen in anderen Ländern, gegen andere Länder, gegen die Besten und ja, sich immer so ein bisschen misst und auf jeden Fall ist es ja keine Qual und man fährt immer sehr gerne dahin.
Also was ist dir da von den Turnieren so, natürlich jetzt Silbermedaille würde ich jetzt mal sagen, über allem so ein Finale zu spielen, aber an Gegenspielern oder was ist dir da so in Erinnerung geblieben? Wer ist dir da so über den Weg gelaufen? Irgendjemand, der dir per se jetzt erstmal direkt ins Gedächtnis kommt?
Ich glaube, das war ja doch letztes Jahr gegen USA, Kaczak und die ganzen Spieler. Ist doch schon nochmal cool, gegen die zu spielen. Man kennt die ja nicht so wie manche Dänen oder die bei uns auch in der Liga spielen, gegen so Größen zu spielen. Ja, sind einige Spieler. Ich könnte jetzt, nicht weiter noch welche nennen, aber ist auf jeden Fall ganz cool, wenn die ganzen NHL-Spieler noch dazu stößen.
Was machen die anders? Haben die noch eine andere Intensität im Spiel? Merkt man das als Gegenspieler? Oder wo liegt da der Unterschied? Oder sagt man, ey, eigentlich sind das nur, in Anführungszeichen, nur Nuancen, die aber auf dem Niveau natürlich unglaublich viel ausmachen?
Ja, also, ich meine, die kochen auch nur mit Wasser. Klar haben die Qualität dann in manchen entscheidenden Momente, die man nicht so hat, sonst würde man wahrscheinlich auch in der NHL spielen. Sowas sticht halt immer raus aus manchen Situationen, wo du denkst, da wird jetzt nichts passieren, fällt dann doch irgendwie das Tor. Ja, es sind so Kleinigkeiten auf jeden Fall, die mehr da sind.
Aber das hat, glaube ich, auch viel mit vielen Eishockeyspielern, mit denen ich gesprochen habe, was ein Unterschied ist zwischen DL und NHL. Und viele haben gesagt, das ist eine mentale Frage am Ende des Tages. Also nicht die ersten 50 Spiele, die schafft man vielleicht. Aber sich wirklich festzusetzen, einer zu sein, auf den so ein Verein regelmäßig einzahlt, dann musst du eine unglaubliche, also wenn du die Chance kriegst, das ist ja auch erstmal die große Frage. Also wir reden immer darüber, dass du die Chance kriegen musst. Aber wenn du dann diese mentale Stärke hast, beziehungsweise sie weiterentwickeln kann. Das ist der Unterschied. Würdest du damit gehen oder ist es tatsächlich ein Unterschied beim Talent? Also ich glaube, dass es eher die mentale Frage ist.
Ja, definitiv. Ist eine Mischung. Also auf jeden Fall das Mentale ist also wichtig, den Druck dran zu halten. Die spielen auch eine Menge an Spiele. Ja, dadurch durchzuhalten auf jeden Fall. Und da ist ein großer Teil das Mentale, was dazu gehört, ja.
Ist Olympia 2026 ein Thema für dich? Oder ist das aufgrund auch der großen Präsenz, die mittlerweile die NHL ja auch in der deutschen Nationalmannschaft entwickeln könnte, ist das kein Ziel, was du klar definierst für dich?
Doch, also Ziel ist es schon. Ich habe es leider bisher noch nicht zu einer Olympia geschafft. Und wenn ich ehrlich bin, vom Alter weiß ich nicht, ob das die letzte sein könnte vom Alter. Ja, wobei
31, ich glaube, deswegen gibt auch ein paar, die es mit älterem Jahrgang geschafft haben.
Ja, auf jeden Fall ist es immer ein Ziel und auch wenn es jetzt schwierig ist, dadurch, dass die NHL-Spieler alle frei haben, aber nichtsdestotrotz, ich würde mich bestens darauf vorbereiten, das Beste daraus machen und natürlich am Ende hoffen, dass ich da die Chance kriege oder mitfahren darf.
Was muss man machen beim Harry Kreis, den du ja auch gut kennst, um eine Chance zu kriegen, wirklich ins Blickfeld zu geraten? Geht das nur über Punkte oder geht das bei Harry über andere Dinge?
Beides, denke ich mal. Nicht unbedingt, kommt drauf an, was du für ein Spielertyp bist, aber er schaut natürlich auch sehr aufs Menschliche, was auch sehr wichtig ist, finde ich, bei so einem Turnier, WM, wo man nur eine kurze Zeit miteinander ist. Aber was zählt dazu? Ja, definitiv eine gute Saison zu haben, fit zu sein, auch wieder Fitness wie mental. Und ja, da muss man schauen, dass man da auf allen Ebenen gut vorbereitet ist.
Gab es einen guten Freund aus Düsseldorf, der gesagt hat, wir sind getrennte Menschen? Mit einem Rooster auf der Brust, wir beiden nicht mehr?
Ja, ich habe sehr viele Freunde jetzt verloren.
Das ist sehr
traurig. Nein,
Quatsch. Aber du wirst irgendeine, also heute Abend wette ich drauf, wette ich mit hundertprozentiger Sicherheit, eine SMS kriegst du, der dir sagt, das kannst du nicht machen. Oder?
Ja, weiß ich nicht, aber wenn
es. Ganz
so sein
ehrlich,
sollte.
Mirko, ich glaube, also unser Blick auf die DEG, der wird nicht gespiegelt, weil die haben halt immer noch die Haie als
Ach, meinst du, das
Objekt
schlimmer
an dem
gewesen,
ja, das glaube ich allerdings schon. Also ich behaupte mal, deshalb, du hast ja, da hast du ein paar Nachrichten gekriegt, als das in der Bild stand. Und nicht nur so, ach cool, sondern da wird vielleicht der andere gesagt, dann sag mal, spät zu. Für die DEG oder für die Düsseldorfer, weiß ich nicht, sind wir eher so der lästige kleine Bruder, der dann hier muss man immer mal wieder so ein bisschen wegschütteln muss. Nun, wir arbeiten uns immer schön an denen ab, aber die haben nun mal ihr Derby, ne? Aber
ja, deshalb. Und sie werden es vermissen dieses Jahr und das ist richtig traurig. Das muss man ganz ehrlich aber so sagen.
Also genau das, was ich ja gerade gesagt habe, haben wir am Anfang ja auch schon gehabt. Das wird, ich glaube, vor allen Dingen für uns Iserlohner wird das fehlen, weil du hast halt jetzt klar, Köln, es ist ja letztlich genau das Gleiche, aber ich glaube, das Verhältnis nach Düsseldorf ist dann doch nochmal irgendwie ein anderes, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Vielleicht, weil man gerade früher sogar Fanfreundschaften und sonst irgendwas hatte.
Genau, das musst du wissen, ne? 80er Jahre gab es eine dicke Fanfreundschaft zwischen dem ECD und der Düsseldorfer EG. Das hat sich dann relativiert irgendwann in den Jahren danach. Also Zweitliga Jahre Bremenstraße und hier, da hat man sich dann eher nicht so gut verstanden, aber Zeit ist vorbei.
Wir kommen immer wieder auf den gleichen Nenner. Solche Geschichten, solche Rivalitäten, wie auch immer von der einen oder anderen Seite gelebt sind, letztlich das Salz in der Suppe. Aber ich glaube auch, also weiß ich jetzt nicht, dann waren das, glaube ich, auch nicht die richtigen Freunde, wenn sie dir jetzt alle die Freundschaft gekündigt haben nach dem Wechsel.
Nein, aber das ist Spaß. Eine letzte habe ich noch. Ja. Was würdest du gerne am Ende der Saison, ich habe das ein, zwei Mal in diesem Sommer tatsächlich in dem Podcast gefragt, was würdest du gerne am Ende der Spielzeit 25, 26 über die Rooster / über dich in der Zeitung lesen als Urteil?
Dass die Ziele, wobei wir noch nicht konkret über Ziele gesprochen haben, aber dass wir die Ziele erreichen und ja, auf jeden Fall einen Schritt weiter sportlich sind als die letzten Jahre.
Wir würden es uns wünschen.
Die Richtung, ja.
Definitiv. Mit Daniel Fischbuch, den wir heute ein bisschen kennenlernen durften. Und da ich weiß, dass du es nicht so gerne machst, viel reden irgendwo in der Öffentlichkeit, wissen wir das umso mehr zu schätzen und ich hoffe, wir dürfen nochmal anfragen.
Ja, klar, gerne. Wenn ich Zeit habe.
Habt ihr den Nachsatz registriert?
Fürs Protokoll, wenn ich Zeit habe, genau. Was ist eigentlich mit dem Fischbuch? Ja, der hat nie Zeit.
Genau. Ja, genau, der muss immer wieder ganz schnell.
Nach den Spielen und so, ich meine, aber du kennst es, also speziell aus Mannheim weiß ich jetzt gar nicht so, aber ich meine, du kommst ja gar nicht drum rum, ob du willst oder nicht, da irgendwie präsent zu sein und eigentlich auch immer zu den gleichen Dingen irgendwie was zu sagen, ne? Wenn es sportlich vielleicht mal nicht so läuft, das Spiel in die falsche Richtung geht, dann werden dann doch immer die gleichen Jungs irgendwie nach vorne geschoben.
Naja, der große Positive ist, dass die Anzahl der deutschen Spieler, die in der Lage sind, in der Muttersprache zu antworten, deutlich größer geworden ist als in der Vergangenheit. Zumindest was den Sturm anbelangt. In der Defensive wird es da eher schwieriger, eine Antwort zu kriegen, aber auch damit können wir leben. Daniel, vielen Dank. Geht's noch ein bisschen in den Urlaub oder ist jetzt Vorbereitung tatsächlich auf die Saison angesagt?
Vorbereitung. Wir waren jetzt schon im Urlaub gewesen, deswegen Urlaub haben wir jetzt schon abgeschlossen. Jetzt voller Fokus auf die neue Saison.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Daniel Fischbuch, nicht nur in diesem Podcast, sondern vor allen Dingen auch bei den Iserlohn Roosters. Und das Schöne ist, ihr wisst es noch gar nicht, Freunde, wenn wir jetzt hier Schluss machen mit diesem Podcast. Ihr erfahrt es erst in ein paar Minuten. Die Pressemitteilung. Das war der letzte Sommerpodcast. Kannst du dir das vorstellen?
Nee, kann ich mir tatsächlich.
Überleg mal, es ist schon wieder vorbei.
Das
du
ist
musst
in der
mich
Tat
ab nächster
wirklich
Woche wirklich
beängstigend.
Jede Woche wieder ertragen.
Ja.
Ist das geil?
Das überlege ich mir nochmal gut. Vielleicht möchte Daniel ja der neue Podcast-Host werden. Ich habe da vielversprechende Ansätze gehört heute. Oder irgendeinen finde ich.
Okay, also überlegt mal, ob ihr wollt, dass der Felix raus ist.
Ich rufe
gerne.
Ich ruf Uwe Krupp nochmal an. Die Nummer habe ich ja jetzt. Genau. Wobei der jetzt auch was anderes, was Besseres für
es
dich
wird auf jeden
sagen,
Fall eine
tun,
etwas
ne?
längere Anreise werden, wenn er ihn mit mir gemeinsam aufzeichnen möchte.
Ja, oder du fährst dann einmal die Woche da runter.
Nach Landshut.
Ja, ist doch schön, die Ecke.
Ja, da könnte ich den Stani auch mal ab und zu besuchen. Funktioniert schon. Gut, reden wir über das Wichtigste neben uns, nämlich den Sponsor.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Habe ich den scheiß Regler nicht hochgezogen. Jetzt müssen wir uns drüber unterhalten. Am 31. oder am 7., Herr Dötsch?
7., oder?
Ja, 7.
Den gönnen wir uns nochmal.
Ja, okay. Sagen wir mal 7. Dann habt ihr gewonnen, nämlich 2 Wochen Ruhe von uns und dann geht's wirklich wieder los. Mit Kühe, Schweine, Iserlohn und das in jeder Woche an einem Donnerstag.
Solange, bis keiner mehr zuhört, aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, das wird nicht passieren. Das läuft eher in die andere Richtung, erfreulicherweise.
Erfreulicherweise. Naja, gucken wir mal, was wir den Leuten irgendwie vermiesen können. Danke euch für diesen Sommer. Und
danke dir für diesen einmal mehr wunderschönen Sommer. Darf man ja auch nicht vergessen.
Es ist so schön. Wir hören uns am 7. Passt auf euch auf. Tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko.
Quatsch, haben wir es falsch rum gemacht.
Ist nicht schlimm.
Bis dann.